Das SHR-Sinfonieorchester war das mit dem dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Beethoven war anfangs begeistert von den Gedanken der Französischen Revolution und ein Verehrer des frühen Napoleon. Ihm wollte er seine 1803 veröffentlichte heroische Sinfonie eigentlich widmen. Doch nachdem Napoleon sich 1804 zum Kaiser gekrönt hat, soll Beethoven vollkommen seine Fassung verloren haben, das Deckblatt mit Napoleons Namen darauf zerrissen und sogar darauf herumgetrampelt sein. Überzeugter Revolutionär oder skrupelloser Machtmensch? Was war Napoleon für einer? Was hat ihn angetrieben? Und hat Napoleon die Ziele der Revolution verraten, als er sich zum Kaiser krönte? Darüber möchte ich jetzt mit Günter Müchler sprechen. Der Historiker und ehemalige Programmdirektor des Deutschlandfunks hat bereits mehrere Bücher über Napoleon geschrieben. Napoleon, Revolutionär auf dem Kaiserthron, heißt sein neuestes. Guten Morgen, Herr Müchler.
Morgen, Herr Brandl.
Herr Müchler, Revolutionär auf dem Kaiserthron heißt Ihre Napoleon-Biografie. Kennen Sie Napoleon ein bisschen gegen den Strich?
Also das Napoleon-Bild ist zweifellos voller Klischees.
Ja.
Das, was uns am vertrautesten ist, ist das Bild vom Napoleon klein und mit Hut.
Genau.
Und von dem großen, nimmersatten Eroberer. Beides ist aus meiner Sicht falsch. Erstens war Napoleon 168,5 Zentimeter groß und hatte damit ein Mittelmaß seiner Zeit, was die Körpergröße anbetrifft. Zum anderen, Napoleon ist zweifellos ein großer Feldherr gewesen, aber seine eigentliche Größe liegt doch im Staatsmännischen. Die Reformen, die er während des Konsulats hauptsächlich durchgezogen hat in Frankreich, haben aus Frankreich einen modernen, leistungsfähigen Staat gemacht.
Wesentlich ist sowas wie der Code Civil, oder?
Also er hat den Code Civil, das heißt, er hat dieses bürgerliche Gesetzbuch geschaffen und damit die Zivilgesetzgebung modernisiert. Mhm. Natürlich hat er nicht jeden der über 2000 Paragraphen selbst verfasst, aber er hat an den langjährigen Beratungen aktiv teilgenommen und als er später sein Leben bilanziert hat, hat er den Code Civil all seinen Schlachtensiegen vorgezogen.
Ja, das ist in Ihrem Buch bezeichnen Sie Napoleon ja auch als Erfinder der politischen PR. Wie ist denn das gemeint?
Also Napoleon ist in vielerlei Hinsicht ein ganz moderner Mann gewesen. Man muss sich in die Zeit hineinversetzen. Es gab keine Fotografie, es gab kein Fernsehen, keine Massenmedien. Das heißt, den Franzosen war das Bild ihres Generalissimus, war das Bild auch anderer Politiker überhaupt nicht bekannt. Und durch die Französische Revolution hat die Volkssouveränität eine neue Bedeutung bekommen. Das heißt, wer immer in Frankreich auf Dauer herrschen wollte, musste sich stützen können auf die öffentliche Meinung. So, wie beeinflusst man die öffentliche Meinung in einer Zeit, die eben Massenmedien nicht kennt? Napoleon hat bereits als ganz, ganz junger General im ersten Italienfeldzug damit begonnen, eigene Zeitungen zu kreieren. Er hat Bulletins geschrieben, die seine Taten, die Taten der Armee, ins rechte Licht gerückt haben.
In sein rechtes Licht.
In sein rechtes Licht gerückt haben. Bulletins, die dann später sogar auf den Kirchenkanzeln verlesen wurden. Aber er hat vor allem den Napoleon, ein Napoleon-Bild geschaffen, in dem er bestimmte Alleinstellungsmerkmale kreiert hat. Wir kennen Napoleon, den Mann mit dem Hut. Mit dem Hut hat es folgende Bewandtnis. Dieser Hut, ein Zweispitz, wurde auch von anderen Offizieren in der damaligen Zeit getragen, aber meistens so, dass die Spitzen nach vorn und nach hinten wiesen.
Längs, windschnittig sozusagen.
Genau. Währenddessen Napoleon den Hut quer aufsetzte, das heißt parallel zu den Schultern. Mhm. Es war ihm wichtig, dass er bereits an seinem Hut erkannt werden konnte. Also, das waren Erkennungszeichen, die er geschaffen hat. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, Napoleon ist eigentlich der Erfinder der politischen PR.
Ja, offenbar. Ich meine, es war ja auch ein bisschen ein Bescheidenheitstopos wahrscheinlich. Dann hat er auch noch seine Geste erfunden, die Hand in der Innentasche, beziehungsweise
ja, mit der Hand, Revers. Der Hand in der Innentasche hat es eine etwas andere Bewandtnis. Wissen Sie, die damaligen Herren trugen Hosen ohne Hosentaschen. Hm. Das heißt, sie wussten nicht, wo sie die Hände lassen sollten. Die Hände herunterhängen zu lassen, galt als unfein. Und daraus entsteht das unter die Weste Schieben der Hand. Irgendwo muss das Teil ja hin.
Irgendwo
also
muss
Napoleon
das
hat
gibt's.
Das auch getan, aber das haben
Menschen,
auch andere.
Menschen, die machen eine Raute, andere Menschen stecken ihre Hand irgendwo rein. Das ist natürlich auch was zu sagen, was macht man mit seinen Extremitäten und wie inszeniert man das? Und offenbar Inszenierung.
So ist das.
Mhm. Jetzt würde ich doch ganz gerne nochmal, wir haben eben über die Errungenschaften geredet, kurz zivil, es ist auch die Religionsfreiheit, Verwaltungsreform, ganz, ganz vieles. Trotzdem sind eigentlich die Kriege und die aufsehenerregenden Schlachtenerfolge waren eigentlich der Motor von Napoleons unaufhaltsamem Aufstieg. Hätte er nicht irgendwann versuchen können, auszusteigen aus der Kriegs- und Gewaltspirale? Es ging ja immer weiter und irgendwann dann auch bis zu einem, ich würde mal sagen, gewissen Realitätsverlust, dass er gar nicht mehr gesehen hat, ob er da noch gewinnen konnte oder nicht. Ich weiß es nicht.
Herr Brandl, zu den vielen Klischees, mit denen wir es bei der Betrachtung von Napoleon zu tun haben, gehört auch, dass wir Napoleon verantwortlich machen für die vielen Kriege, die in diesen Jahren in Europa geführt wurden. Wir sprechen auch in der ernstzunehmenden Literatur von den napoleonischen Kriegen. Das ist aber eine semantische Fehlstellung. Man muss sich daran erinnern, dass der Revolutionskrieg, um den es tatsächlich sich handelt, 1792 ausbricht. Der Konvent erklärt mit der Unterschrift des Königs Ludwigs des 16. dem österreichischen Kaiser den Krieg. Das war der erste Revolutionskrieg, beziehungsweise der erste Koalitionskrieg in einem Krieg, der am Ende 23 Jahre lang gewährt hat. Napoleon kommt erst 1799 auf die politische Bühne. Das heißt, er tritt in einen Krieg ein, er erbt einen Krieg und er führt ihn weiter. Der erste Krieg innerhalb des Revolutionskrieges, der eindeutig auf das Konto Napoleons geht, ist der Krieg in Spanien 1807.
Aber hat er nicht immer auch gesagt, ich muss mich quasi den Motor am Laufen halten, mich legitimieren permanent, auch natürlich als Emporkömmling, als einer, der keine Dynastie, keine feudalen Adelsstrukturen im Hintergrund hat und dann diese Position erreicht, also dass er quasi immer wieder mit Erfolgen sich auch zeigen musste?
Ja, auch das ist richtig, aber es ist kein Widerspruch. Mhm. Napoleon leidet tatsächlich an einem Mangel an Legitimität. Mhm. Er ist ein Emporkömmling. Emporkömmling ist er aber nicht nur als Napoleon, als Chef der Französischen Republik. Die Republik selbst ist ein Emporkömmling. Das heißt, diese Republik, eine Geburt der Revolution, wird von den übrigen europäischen Staaten nicht akzeptiert. Gegen sie, die Trägerin der Revolution, wird Krieg geführt. Und der Mangel an Legitimität, der Staat und Staatschef betrifft, führt zu einem Stabilitätsbedürfnis, das Napoleon und nicht nur er, die gesamte damalige Elite zu beheben versucht.
Dahin gehört dann auch die Kaiserkrönung, sagen Sie.
Dahin gehört die Kaiserkrönung. Mhm. Schon die Machtübernahme durch den Brumairputsch Ende 1799 ist ja keineswegs eine Einzelaktivität des ehrgeizigen Napoleon, sondern Napoleon wird gerufen von Vertretern der alten Elite, die die Säuberungen der Robespierre-Zeit überstanden haben. Diese Elite ist in großer Angst. weil die Republik wankt, sie wird attackiert von den europäischen Mächten, also bedroht von außen. Sie wird aber auch bedroht von innen, weil das Direktorium, das auf die Tugendrepublik folgt, sich als korrupt und wenig leistungsfähig erwiesen hat. Das heißt, es wackelt im Gebälk und die Wiederkehr der Bourbonen scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.
Nach Napoleons Sturz, vielleicht ganz am Schluss, setzen sich dann aber in Europa wieder die restaurativen Kräfte durch. Quasi so eine Rolle rückwärts in die Feudalherrschaft. Schützt das vielleicht auch ein bisschen Ihre These vom Revolutionär vom Kaiserthron?
Es stützt jedenfalls die These, dass es innerhalb dieser Periode des Revolutionskrieges nicht etwa nur um die Konfrontation zwischen einem mächtigen und machtbesessenen Einzelpolitiker, diesem Mann Napoleon, und dem Rest Europas geht, sondern es geht auch um den ideologischen Gegensatz der Zeit, der ausgefochten werden muss, also dem Gegensatz zwischen dem Ancien Regime und dem, was in Frankreich neu gewachsen ist. Der Beweis ist eben, dass in dem Augenblick, wo Napoleon aufhört, mächtig zu sein und wo er stürzte 1814, es zur Restauration kommt, in der Tat.
Am Schluss steht die Restauration. Günther Müchler, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Die Biografie Napoleon Revolutionär auf dem Kaiserthron erscheint im Theiss Verlag. Und hier in der SWR2 Matinee können Sie sie schon heute gewinnen. Gleich in unserem Matinee-Rätsel.